Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen, hoffentlich horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 9. April 2025. Dies ist der Bericht des Anstoßes, das große Ärgernis der Medien, der Politik. Alles marschiert wieder einmal empört in die gleiche Richtung. Ganz gefährlich, wenn alle das Gleiche sagen und die gleichen Dinge denken. Dann ist die Gefahr der Lemming-Effekt am größten. Und eben auch das Risiko, sich falsch zu entscheiden. Es ist ja das gleiche Bild, das wir jetzt immer wieder gesehen haben. Nehmen Sie Corona, nehmen Sie Klima, nehmen Sie den Krieg in der Ukraine, nehmen Sie die Migration, Meinungseinfalt, das Senkblei der Meinungseinfalt, soweit man blickt. Wir setzen hier auf Meinungsvielfalt, auf die andere Sicht, nicht um zwingenderweise Recht zu haben, wobei es immer wieder erstaunlich ist, wie oft Sie richtig liegen, wenn Sie einfach mal instinktiv das Gegenteil von dem sagen, was die Medien schreiben. Nein, es geht darum, das, was für wahr gehalten wird, für ein Dogma, für die absolute Wahrheit, dass man dies hinterfragt, um eine Tür, ein Fensterchen aufzustoßen. Break on through to the other side, haben damals die legendären Doors gesungen. Übrigens die amerikanische Rockband vor exakt 60 Jahren in Los Angeles gegründet mit dem früh verstorbenen, unsterblichen Jim Morrison, diesem Rockpoeten und Erotikidol der späten 60er Jahre. Ich glaube, 6 Platten haben sie insgesamt gemacht, jede für sich genommen ein wirklicher Meilenstein in der Musikgeschichte. Die Doors, aber ich lasse mich jetzt da davon tragen. Break on through to the other side, die andere Sicht, die andere Meinung, die andere Perspektive, die Debatte, die Diskussion, die Auseinandersetzung, das ist etwas ganz Wichtiges, denn wenn man keine Auseinandersetzung hat in der Demokratie, dann galoppiert man garantiert in die falsche Richtung, beziehungsweise jede Entscheidung, die wir treffen, egal wo wir sie treffen, in der Familie, im Privatleben, im Beruf oder eben in der Politik, jede Entscheidung ist nur so gut, wie die Qualität der Auseinandersetzung, die hier vorausgegangen ist. Sie brauchen immer Rede und Gegenrede. Und ad fontes, zu den Quellen, man muss halt auch lesen und studieren, worum es dann wirklich geht. Und das ist also dieser Zollbericht. Ich zitiere 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers of the President of the United States on the Trade Agreements Program. Unter über 400 Seiten intensiv beschriftet eine Standortbestimmung zum internationalen Welthandel. Und die Begriffe sind eben wichtig. Und schon auf der Titelseite ist die Rede von Trade Barriers, von Handelsbarrieren. Und das ist wichtig, um die amerikanische Sichtweise zu verstehen. Den Amerikanern geht es darum, Handelsbarrieren abzubauen. Nicht zwingend Zölle. Man muss hier aufpassen, was man womit vergleicht. Die Zölle, und das geht aus diesem Bericht ganz klar hervor, sind in allererster Linie ein Druckmittel, ein Verhandlungsinstrument, natürlich auch ein Nötigungshammer, um die andere Seite, um die anderen Länder an den Verhandlungstisch zu zwingen. Das ist wichtig. Und worum geht es denn in diesen Verhandlungen? Und dazu haben wir ein wirklich sehr erhellendes Interview auf Weltwoche Daily veröffentlicht. Ich habe es gestern gemacht mit dem früheren tschechischen Staatspräsidenten und Ministerpräsidenten Václav Klaus, der auch ein führender liberaler Ökonom ist der österreichischen Schule, also jenseits des Verdachts, über jeden Verdacht erhaben, gewissermaßen sozialistische, protektionistische Neigungen zu haben. Václav Klaus, Professor Václav Klaus, hat während des Kommunismus gegen den Kommunismus gekämpft. Er hat die Gelegenheit gehabt, in den Vereinigten Staaten von Amerika zu studieren, unter anderem. Und er hat eben die österreichische Schule, der Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises und wie sie alle heißen, die hat er verinnerlicht. Das heißt, es ist sehr, sehr bemerkenswert, was dieser Václav Klaus sagt, und er kommt zu einer ganz anderen Schlussfolgerung als das, was Sie jetzt täglich in den Medien lesen können. Er sagt nämlich, Trump sei kein Zerstörer des Freihandels, Trump sei dessen Retter, er sei ein Befreier des Unfreihandels, dessen, was wir als Freihandel bezeichnen, aber gar kein Freihandel ist, das, was wir als Globalisierung auch wertschätzen, aber die Globalisierung ihrerseits ist eben nicht liberal nach der Diagnose von Václav Klaus. Und ich habe den Eindruck, wenn ich diesen Bericht lese, dass da sehr viel dran ist. Und seien wir nicht scheinheilig, seien wir nicht überheblich und rechthaberisch in Europa, in der Europäischen Union vor allem, denn die EU ist ein Korallenriff der Unfreiheit und der nicht tarifären Handelshemmnisse, der Handelsbarrieren. Dazu gehören natürlich Regulierungen, gehören vor allem die Industriesubventionen. Ich meine, das ist ein gewaltiges Ding, vor allem auch in China, wie sie die Welthandelsregeln unterlaufen. Das ist ja unbestritten, dass die Amerikaner da einen Punkt haben, dass das eben nicht mit Freihandel in Verbindung zu bringen ist. Und auch die EU mit ihrem Green Deal. Der Green Deal ist ja Protektionismus pur, das ist ja Industriepolitik, das ist Marxismus, das ist Ökomarxismus, man muss doch die Dinge einmal beim Namen nennen. Und Trumps Politik richtet sich gegen diese Handelsbarrieren, und das will er erreichen mit den Zöllen. Er möchte hier ein wirksames auch Erpressungsmittel in der Hand haben, damit die anderen sich endlich bewegen. Und das ist halt Verhandlungstaktik, darum geht es in den Verhandlungen. Trump ist das Gegenteil von Friedrich Merz. Schauen Sie mal an, wie der Friedrich Merz verhandelt mit der SPD, dem allergrößten Wahlverlierer. Die haben das schlechteste Resultat eingefahren in der Geschichte ihrer Partei, aber die SPD, die ist jetzt ganz vorne. Sie führt im Grunde die CDU-CSU. Warum? Weil eben Friedrich Merz ein miserabler Verhandler ist. Er hat überhaupt kein Druckmittel in der Hand. Er ist ausgeliefert, weil er diese absurde Brandmauer gegenüber der AfD errichtet hat. Und er hat sich hier in eine ausweglose Situation manövriert, gewissermaßen selber schachmatt gesetzt. Und so können sie einfach nichts herausholen. Trump macht das Gegenteil. Er konstruiert, wenn es nicht schon in der Hand hat, er konstruiert diese Druckmittel, das steht ja auch in The Art of the Deal, und er versucht mit diesen Zöllen eben die unfairen Praktiken der anderen wegzubringen und dann mit Staat für Staat zu verhandeln. Das bringt natürlich kurzfristig große Verwerfungen, und die Börsenkurse haben da sehr fiebrig reagiert, aber auch hier, wir können in der Weltwoche einfach qualifiziert Entwarnung geben. Schauen Sie sich unsere morgige nächste Ausgabe an, da kommen einmal Stimmen zu Wort, die Sie in Deutschland nicht, und zwar qualifizierte Stimmen, unter anderem die auch von Václav Klaus, aber etwa auch von Unternehmern wie dem Gründer des hocherfolgreichen Private-Equity-Unternehmens Partner Group in Zug, Marcel Erni. Die haben gewaltige Geschäfte in den USA, sind hart getroffen worden jetzt durch das Börsenbeben, aber ungeachtet all dessen sprechen eben diese Unternehmer auch mit einem geschärften politischen Instinkt und Bewusstsein. Sie sprechen von den Chancen, die eben diese Zollpolitik von Trump bietet. Das ist das eine, also das Befreien des Freihandels. Trump der Befreier, Trump nicht der Raubritter und der Zerstörer. Zweites Motiv, die Verschuldung aufzubrechen. Natürlich, Zölle spülen Geld in die Kasse, das benötigt wird, um die Schuldenlöcher zu stopfen, weil Trump eben gleichzeitig die Steuern senkt. Ich komme darauf dann noch zu sprechen. Also die Zölle dienen der Staatsfinanzierung zum einen, das ist aber kein nachhaltiges Modell der Staatenfinanzierung, da liegen natürlich die Ökonomen richtig, die sagen, damit können sie das Problem nicht lösen. Sie können aber den Freihandel, den unfairen Freihandel, den können sie zurückbinden mit dieser Verhandlungskeule der Zölle. Aber eben, passen Sie auf, dass Sie nicht nur von Zöllen reden, man muss von Handelsbarrieren reden. Und das, was in Europa passiert oder was in China passiert, das hat weniger mit Zöllen zu tun als mit Handelsbarrieren. Aber die Amerikaner sehen das eben als äquivalent dann von der Wirkung. Und das, glaube ich, ist eine richtige Betrachtungsweise. Dann möchte Trump die Industrie zurückholen mit diesen Zöllen, sozusagen durch ein Aufrichten der Mauern wieder die Produktion reintegrieren, die ausgelagerte Produktion. Da kursieren jetzt viele lustige Filme auf dem Internet. Da sehen Sie eben die übergewichtigen Amerikaner. Ich habe das Bild hier schon anklingen lassen. Body Mass Index über 30. Diese schwergewichtigen Amerikaner, die da mit irgendwelchen Feininstrumenten ein Handy zusammenschrauben. Oder stellen Sie sich einmal vor, ein Durchschnittsbewohner von Ohio. Das sind also sehr voluminöse Personen dort. Das ist dann nicht mehr XL, die Kleidergröße. Da müssen Sie dann mit mehr X operieren. Wie sollen die nur schon aufgrund ihrer physiognomischen Beschaffenheit zum Beispiel eine Schweizer mechanische Uhr zusammensetzen? Also da können sie noch so viele Uhrenfabriken aus der Schweiz da hinein pflanzen. Damit ist es nicht getan, die Arbeitskräfte. Aber, und das ist jetzt auch wieder ein interessanter Punkt, mit diesem Schachzug hat natürlich Trump etwas für seine Basis gemacht. Er kann jetzt jede Fabrik, die in die USA kommt, auch wenn sie sowieso gekommen wäre, jede Fabrikeröffnung, jeden Fabrikbau eines ausländischen Konzerns in den Vereinigten Staaten, und es wird Konzerne geben, die jetzt aufgrund dieser ganzen Situation in die USA kommen, das wird er auf sein persönliches politisches Konto verbuchen können. Die Aktien-Crash-Situation, der Börsencrash, der schwarze Montag, das scheint sich wieder etwas erholt zu haben, aber die Situation ist natürlich von Unsicherheiten geprägt, volatil. Und da ist natürlich auch wichtig, was für eine psychologische Außenwirkung die Trump-Regierung erzeugt. Und es kommen natürlich jetzt allmählich die Chefökonomen, die Unterstützer, die geistigen Wegbereiter dieser Zollpolitik. Ist ja nicht so, dass Trump das alleine im stillen Kämmerlein entschieden hätte, wie jetzt auch schon wieder suggeriert wurde. Quasi, er ist ja so durchgeknallt wie der Russe da, der in seinem Corona-Bunker umlagert von irgendwelchen autistischen, historischen Ausschweifungen und Fantasien und Obsessionen von einem Tag auf den anderen, aus heiterem Himmel da den Einmarsch, den Überfall auf die Ukraine befehlt. Das ist ja eine Mickey-Maus-Version der weltpolitischen Ereignisse, eben eine stark, viel zu stark personenorientiert Betrachtungsweise. Man muss hier eben die Interessen auch dieser Länder anschauen. Nein, das ist nicht so. Die haben nicht einfach den Verstand verloren, sondern es gibt hier eine Denkschule in den Vereinigten Staaten. Es gibt da verschiedene Leute, die mögen sich auch irren, verstehen Sie mich richtig. Wir sehen, das ist ein Experiment mit offenem Ausgang, aber ich glaube, es gibt viel mehr Gründe, die dafür sprechen, und vor allem sollte man sich viel mehr Mühe machen, diese Gründe zu verstehen. Aber dann wirst du ja noch zum Trump-Versteher, wäre ja noch schöner, nach dem Putin-Versteher, wobei die, die sagen, Putin-Verstehen ist verboten, die geben ja vor, diese Putins und wie sie alle heißen, am krassesten zu verstehen. Dabei nehmen sie sich nicht mal die Mühe, sich in dieses Denken hinein zu vertiefen. Also das ist die Situation. Diese Zollpolitik ist eine Chance, meine Damen und Herren, ist eine Chance für alle liberalen und bürgerlichen Kräfte, auch und gerade in Europa, diesen Zollhammer zu verwenden. Betrachtet doch Trump als euren Verbündeten, der euch hilft gegen die Linken, gegen die Grünen, die Regulierungen, die Verkrustungen wegzubringen. Ich meine, diese Chance, diese Riesen, diese historische Chance, das hat man bei uns noch gar nicht realisiert. Und dass die Linken und dass die Bürokraten und dass da die Staatslobby, dass die jetzt aufschreien, dass die aufjauen, das ist ja ganz klar, aber die dominieren eben in den Medien, die haben Oberwasser in den Medien. Mein Appell hier richtet sich, beziehungsweise meine Anregung, mein Hinweis, richtet sich an die Bürgerlichen, an die Liberalen, an die Konservativen, sofern es solche noch hat in der Politik. An die richtet sich mein Aufruf. Ihr müsst doch diese Trumpsche Politik jetzt als Chance benutzen und ein Friedrich Merz in Deutschland, anstatt sich da aufzureiben mit dem Herrn Klingbeil, anstatt sich unter das Klingbeil zu legen, sollte doch Friedrich Merz endlich einmal realisieren, dass Trump nicht sein Gegner, sondern sein Verbündeter ist, wenn denn Friedrich Merz sich daran erinnert, wer er einmal war. Und ich habe ihn als diesen Friedrich Merz noch kennengelernt, 2004, 2005, als er sich da als Vertreter einer sehr liberalen Marktwirtschaft, eben nicht einer Marktwirtschaft mit sozialistischem oder sozialistischem Anstrich gegeben hat. Wo ist denn eigentlich dieser Friedrich Merz geblieben, wenn es ihn denn je gegeben hat? Also Trump ist eine Chance, Trump ist keine Gefahr für die Liberalen, für die Konservativen, wenn sie es denn ernst meinen. Und Sie sehen jetzt hier ganz schön, wo sich der Spreu vom Weizen trennt. Sind das nur Sonntagsliberale, sind das nur Sonntagsstaatsabbauer, sind das eben die gleichen Sozialisten und Etatisten, wie sie sie sonst in roter und grüner Färbung haben? Wir wollen es mal sehen. Noch zu diesem Bericht mit über 400 Seiten, 50 Seiten, über 50 Seiten widmen sich China. Also ist interessant. 35 Seiten widmen sich der Europäischen Union und im Quervergleich dazu kümmerliche 3 Seiten sind der Schweiz gewidmet. Was natürlich zeigt, das gilt für die meisten Länder, die sind da nur ganz kurz erwähnt, was zeigt, dass eben die Verhandlungsoption da ist. Die EU als EU-Gebilde ist natürlich da auf der Shitliste der Amerikaner. Weil die EU eben in sich aufgrund von ihrer ganzen institutionellen Beschaffenheit ein antiliberaler Korallenriff ist. Und das wird auch interessant sein zu beobachten. Wir leben in interessanten Zeiten, meine Damen und Herren. Ob die EU diesen Zollkrieg da, diese Zollherausforderung überhaupt besteht oder aber ob die EU wie im Ukraine-Krieg als immer irrelevanter entlarvt wird. Schauen Sie mal, die Giorgia Meloni beispielsweise, die italienische Ministerpräsidentin, die wartet doch jetzt nicht, was die von der Leyen oder der Macron entscheidet. Die entscheiden sowieso falsch aus Sicht der Italiener. Die wird doch ihre hervorragenden Beziehungen zu Trump nützen, um irgendetwas für Italien herauszuholen. Es wird doch jetzt der Druck steigen, bei den verschiedenen Mitgliedstaaten eine eigenständige Handelspolitik zu machen. Die EU ist eben weniger als die Summe ihrer Einzelteile. Und darum werden diese Zentrifugalkräfte in der EU jetzt noch einmal aktiviert durch diese Trumpsche Herausforderung. Aber sie werden eben aktiviert im Sinne des Realismus, eines Wirklichkeitsbezugs. Denn tatsächlich haben eben Handelsinteressen genuin mit nationalen Interessen zu tun. Da können sie nicht alles in einen Topf werfen und quasi alle binden sich aneinander und glauben dann, dass sie gegenüber viel beweglicheren Systemen auftrumpfen können. Das ist ja das Problem der Europäischen Union. Sie ist ein institutionelles Gefängnis, ein Kerker und sie raubt den einzelnen Mitgliedstaaten die Kräfte, hindert sie daran, ihr eigenes Potenzial auszuspielen. Darum hat die Europäische Union die Tendenz, immer mehr zu regulieren, andere anzubinden, andere anzuketten, alle gewissermaßen daran zu hindern, sich selber zu befreien und selber entsprechend unabhängig und ungebunden aufzutreten, das Beste herauszuholen. Die EU ist eine Institution, die darauf ausgerichtet ist, tragischerweise eine Nivellierung, eine permanente Nivellierung nach unten zu betreiben. Und Sie sehen das in allen Politikbereichen, in denen die Europäische Union wirkt. Das ist in der Migrationspolitik so. Da hat man eine nivellierende Migrationspolitik, die die Qualität der Zuwanderung immer weiter herunterbringt. Sie haben eine nivellierende Zollpolitik, sie haben eine nivellierende Freiheitspolitik, eine nivellierende Kriminalitätspolitik, in dem eben immer mehr Kriminalität kommt und so weiter. Also die EU ist im Grunde ein leistungsfeindliches, ja, europafeindliches Gebilde. Man muss das in dieser Drastik hier einmal ausdrücken. Und deshalb lösen sich jetzt eben die Einzelstaaten aus diesem Gefängnis. Sehen Sie, erkennen Sie einfach aufgrund des Realitätsdrucks, dass Sie mit Trump verhandeln müssen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, der viel zu wenig berücksichtigt wird. Und in den Medien haben Sie natürlich heute Morgen nur die geballte Ladung Negativismus. Trump, der Totengräber, überall ist er der Totengräber. Er kann keinen Erfolg haben, den Tourismus wird er zerstören, China wird er gross machen und über allem triumphiert hier natürlich der Moralismus und die Selbstgerechtigkeit dieser auch geistig verbürokratisierten Gemüter, die im Journalismus den Ton angeben. Immerhin in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung doch noch ab und zu mal ein kritisches Wort über Friedrich Merz, den Anti-Trump, und das sage ich vor allem in Bezug auf die Verhandlungstaktik. Die EU erhebt jetzt Gegenzölle. Dabei ist die EU schon jetzt mit den eben nicht tarifären Handelshemmnisse ein antiliberales Gebilde und man geht immer weiter in die falsche Richtung. Auch die EU-Frau von der Leyen, Madame von der Leyen, sie hat es eben auch nicht begriffen, in welche Richtung das es jetzt gehen muss. Zum Scheitern verurteilt, Selbstzerstörung, das sind die Ausdrücke. Meloni versucht es bei Trump, da sehen Sie die Entwicklungen. Und wir hören heute ab 9.30 Uhr sollen die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD weitergehen. Die SPD, ja, kann hier natürlich frohlocken, kann triumphieren. Der Friedrich Merz hat sich dem großen Wahlverlierer auf dem Silbertablett ausgeliefert. Er sollte sich intensiver und etwas demütiger mit dem amerikanischen Präsidenten auseinandersetzen. Auch die Schweizer Medien, ich kann Ihnen das sagen, nur. Also geballter Widerstand gegen Trump. Überhaupt nicht der Versuch, nicht mal bei einer NZZ zu verstehen, was denn die Logik bzw. die Chance sein könnte. Immer das Gleiche, alle marschieren in die gleiche Richtung und auch auf die Marine Le Pen wird da eingedroschen. Hier schauen Sie mal mit dieser Trauer, mit diesem Trauerflor, mit diesem Trauer. Gemälde, der Weg zur Macht führt nur über die Mäßigung. Ja, der Weg zur Macht, aber der Weg zur Macht ist eben nicht immer das Wichtigste. Schauen Sie sich den Friedrich Merz an, der hat sich dermaßen gemäßigt, dass er sich schon selber abhanden gekommen ist. Dann sagt ein Schweizer Börsenprofi, der Felix Zulauf, ein ganz prominenter Name, auch ein Interview in der NZZ, sehr interessant heute Morgen, Schweizer Hedgefondsmanager. Er befürchtet eine gravierende Schuldenkrise mit Enteignungen und Staatspleiten in Europa. Ja, das befürchten viele und das ist ja auch der Grund, warum beispielsweise die Amerikaner ihre Assets in die Schweiz verlegen oder warum sehr viele Deutsche in die Schweiz kommen. Aber wir können halt nicht alle aufnehmen, das geht nicht. Es braucht dann eben auch noch andere Länder. Und wenn alle in die Schweiz kommen, dann ist die Schweiz auch nicht mehr die Schweiz. Aber das sind die Entwicklungen, das haben die Amerikaner eben auch gesehen. Darum machen sie einen Reset. Und anstatt, dass wir uns jetzt, dass sich die Medien jetzt wieder in diese frenetische Selbstgerechtigkeit hineinhalluzinieren, sozusagen diese kollektive Hirnwäsche, diese Selbsthypnose, müssen wir doch mal selbstkritisch in den Spiegel schauen und sagen, Trump macht etwas. Er versucht den Reset, während bei uns einfach immer noch mehr Schulden gemacht werden. Schauen Sie nach Deutschland. Das ist sozusagen die Verkörperung, das ist die Übersteigerung, das ist die Übertreibung auch dieses falschen Wegs. Man hat den Eindruck, Sie haben es fast darauf angelegt, sich selber ad absurdum zu führen, meine Damen und Herren. Also wir kommen da auch aus dem Staunen nicht heraus. Die Welt bleibt interessant, die Welt bleibt faszinierend. Und bitte bleiben Sie dabei bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Wir bemühen uns eben auch eine andere Perspektive reinzubringen, weil es ungesund ist. Ich glaube, es ist auch körperlich ungesund, wenn alle die gleiche Meinung haben. Dieses mentale Gefängnis der Europäischen Union, dieses politische, institutionelle, dieses Gefängnis der Handelsbarrieren, der Vorschriften, der Verkrustungen. Schauen Sie einmal, wie die Meinungsäußerungsfreiheit immer mehr zurückgefahren wird in Europa. Diese Selbstkasernierung, diese Selbstkastrierung, diese Selbsteinkerkerung, die hat eben jetzt auch geistig offensichtlich stattgefunden in den Medien, als ob man sich das EU-Korsett, das da die Frau von der Leyen auch rein physiognomisch zum Teil zu verkörpern scheint, als ob man sich dieses Ganzkörperkorsett irgendwo diese Plombe auch aufs eigene Hirn gelegt hätte. Nein, meine Damen und Herren, wir plädieren hier für eine Entplombierung des Denkens und des Geistes. Und bevor ich nun nicht mehr aufhöre, bei der Sendung weiterzumachen, mache ich hier einen Punkt, wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie morgen wieder wach und ausgeschlafen dabei sind, denn das ist natürlich anspruchsvoll, was wir hier jeden Morgen bieten. Das ist geistige Hochseilgymnastik vom Alleranspruchsvollsten. Das ist sozusagen die Wirkung von 100 Liegestützen, aber 100 Liegestützen des Geistes jeden Morgen. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei sind. Bis später.